Möchtest du wirklich jemanden kennenlernen? So finde heraus, was ihn wütend macht. Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu Lull. Ich darf heute die Einleitung machen, weil dieses Thema auf meinem Mist gewachsen ist. Grüß Gott da draußen. Wir sprechen heute über das Shonen-Genre, das viele von euch aus Manga und Anime kennen. Es wird immer so ein bisschen als das Genre für Jungs betitelt. Allerdings stecken oft sehr viel menschliche Botschaften in den Geschichten, die für uns alle gelten. Und deswegen finden wir, dass Shonen mehr ist als für Jungs, oder Martin?
Ja, und ich will noch eine kurze Story aus dem Leben erzählen. Etwas, das du, ich glaube, das habe ich dir nie erzählt. Ich hatte im Studium ein Fach, das hieß interkulturelle Kommunikation. Und da habe ich eine Hausarbeit geschrieben, und zwar einen Vergleich zwischen japanischen Comics und amerikanischen Comics. Und dann habe ich die geschichtlich, also ne, nachgeschaut, wo eben was herkommt, und habe dann auch gelernt, bei den Amis zum Beispiel, da gibt es dieses Bronzezeitalter, Silber- und Goldzeitalter, habe verglichen, wie die den Nationalsozialismus damals beide verarbeitet haben in Comics, also die Mangas und halt die westlichen Comics und so. Und ich dachte mir, ah ja, geil, Shonen-Folge machen wir, da weiß ich ja einiges drüber. Und habe dann versucht, mich daran zu erinnern, was ich da damals alles in diese Arbeit reingeschrieben habe, für die ich übrigens eine 2 bekommen habe. Und dachte mir, nee, alles vergessen.
Ja. Hast du die Arbeit noch irgendwo rumliegen?
Auf irgendeiner Festplatte irgendwo bestimmt. Aber ich glaube, es war richtiger. Also ich weiß nicht, ob ich mich damit raustrauen würde. Aber ich habe mir das Skript durchgelesen und dachte mir so, ja, ne, habe ich vieles wiederentdeckt. Und habe mir gedacht, Mensch, eigentlich stecke ich doch voll im Thema. Wüsste ich nur, was ich aufgeschrieben habe.
Ja. Das ist zu deiner Verteidigung, das ist schon ein paar Jahre her.
Ja, genau.
Das Zitat am Anfang stammt von einer Figur aus einem Shonen, nämlich von Gon aus Hunter x Hunter. Und zum Schluss werde ich da nochmal Bezug drauf nehmen, weil dieses Zitat, das übrigens aus dem ersten Manga-Band stammt, also wirklich von ganz von Anfang der Geschichte, wird eine selbsterfüllende Prophezeiung werden.
Okay, der Teaser ist gemacht.
Shonen. Du hast es ja gelesen. Du musst es eigentlich.
Ja, ich wissen, schon, aber ich kann ja nicht einfach vorgreifen und sagen, ah, du wirst später also noch das und das sagen. sondern ich denke, die Hörenden da draußen sind gehuckt. Ja, Shonen, das ist, ich finde, das ist ja, ist Shonen, nein, doch, Shonen ist ein Genre, kann man sagen. Ne? Bei mir war es ja früher mal so, dass ich mit diesen Begrifflichkeiten nichts anfangen konnte, sondern ich bin in den Laden und habe mir einen Manga gekauft. Und da gab es keine Unterteilungen, aber es gibt da sehr viele Unterteilungen, und Shonen ist ja nur eine davon.
Es gibt ganz viele, so im Prinzip sind die Unterteilungen in den Genre oftmals an die Zielgruppe gebunden. Es gibt Seinen, das sind Erwachsenen-Mangas, Berserk ist zum Beispiel ein Seinen. Es gibt noch Yaoi, das sind Mangas, die sich um zwei Jungs handeln, die sich lieben, also Boys Love. Es gibt noch Yuri, das ist dasselbe mit zwei Mädchen im Prinzip. Es gibt Shoujo-Manga, Martin, Shoujo-Manga, das sind Manga für junge Mädchen. Also quasi dasselbe wie Shonen, nur für Mädchen, da geht es dann meistens so um Erwachsenwerden, die erste Liebe finden. Das ist alles nicht mit weniger Kampf und aufs Maul hauen.
Also Shonen ist dann für die Jungs und heißt auf Deutsch tatsächlich übersetzt, also Shonen gleich Junge, richtig?
Ja, ja. Das ist, wenn man My Hero Academia auf den Anime auf Englisch guckt, sagt der All Might im Original immer Midoriya Shonen. Also Shonen ist so wie Sun oder so eine Endung, so ein Suffix. Und das heißt halt Schüler oder Junge. Und er nennt seine Schüler eben immer Vorname Strich Shonen.
Und Shonen-Mangas sind dann hauptsächlich für junge männliche Leser im Alter zwischen 12 bis 18 Jahren gedacht oder in unseren Fällen gerne auch Ü30.
Ja. Wobei ich finde, also es stimmt schon gewissermaßen, wenn du dir jetzt zum Beispiel Dragon Ball anguckst, das kannst du locker mit 12 oder so lesen. Aber wenn man sich die neueren Shonen anguckt, sowas wie Demon Slayer oder Chainsaw Man vor allem, das ginge eigentlich schon unter 18 Jahren fast nicht, weil das schon relativ brutal ist und hat auch so Themen behandelt, die teilweise sehr erwachsen sind. Und es gibt auch, ich habe das ja auch schon oft zu dir gesagt, es gibt auch Situationen in One Piece oder in Hunter x Hunter, da bist du nie alt genug, um darauf vorbereitet zu sein. Und das ist das, was das Shonen-Genre für mich ausmacht.
Manche Sachen, die kicken auch erst ab einem gewissen Alter.
Ja.
Finde ich, da musst du schon ein bisschen Lebenserfahrung mitbringen, damit du es nicht einfach nur mitnimmst, storytechnisch, sondern dass es dich berührt.
Ja, das ist ganz oft so. Das finde ich wahnsinnig gut gesagt, weil du überreißt dann manchmal gar nicht so die Ausmaße dessen, was da passiert. Als Jugendlicher guckst du es vielleicht an oder liest es und denkst dir voll geil. Und als Erwachsener wird dir erstmal klar, was da eigentlich passiert. Das ist mir bei One Piece mehrmals passiert.
Shonen, wie lange passieren sie schon auf unserem Planeten?
Das Genre gibt es schon relativ lange, seit Ende des 19. Jahrhunderts gab es schon immer Geschichten für Jungs. Ich müsste jetzt lügen, ich habe es nicht ins Skript geschrieben, aber ich glaube, das erste Shonen-Magazin kam, oder so ein bisschen, wo es so ein bisschen mehr in der Gesellschaft ankam, war 1907, glaube ich. Da gab es dann, vorher gab es auch ein Magazin, wo es dann für Jungen und Mädchen, also es gibt es schon relativ lang, aber so richtig an Popularität gewonnen, hat es erst so vor rund 100 Jahren, also 1920, aufwärts. Da hat dieses Shonen-Genre sich einfach frei gemacht.
Da kam dann, glaube ich, auch Astro Boy auf.
Und Astro Boy ist viel später. Astro Boy ist Ende der 50er, Anfang der 60er. Ja.
Ich meine aber mal irgendwo ein Bild gesehen zu haben, wo Astro Boy auch irgendwas mit Hitler macht.
Das lässt sich ja nicht ausschließen, dass sie es irgendwie verarbeiten. Aber Astro Boy ist 1952 bis 68.
Ah ja, tatsächlich.
Also es ist kurz nach dem Krieg, es ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass das Astro Boy und dieser berühmte Diktator nicht in einem Manga aufeinander getroffen sind. Aber ja, das ist zum Beispiel so ein wichtiger, ganz wichtiger Altertitel für Shonen. Ja.
Und Astro Boy ist auf jeden Fall ein wichtiger Titel, gibt aber auch viele weitere, wie zum Beispiel Dragon Ball, JoJo's Bizarre Adventure, One Piece. Wie sagt man, oh Gott, ich wollte jetzt einen Witz bringen, quasi Geheimtipp One Piece, wenig gehört hier im Podcast, Naruto, Bleach, Hunter x Hunter, Full Metal Alchemist,
ja.
Bleach habe ich sogar
sprich weiter.
Bleach habe ich mal angefangen, das war, lass mich lügen, zwischen so 16 und 18 in meiner Ausbildung, weil das war ja so das große Ding, da gab es ja... Mhm. Den Zugang zu dem ganzen Zeug noch nicht so und alle so, oh, Bleach, kennst du das? Kennst du Bleach? Und dann habe ich mir das mal angeschaut und dachte mir, weiß nicht, da war der Name größer als das Produkt.
Ich glaube, Bleach lebt vor allem von seinem Artstyle, vom Tite Kubo heißt der Mangaka, weil der halt so Drip hat einfach, die Charaktere sind halt cool und er schafft es halt, coole Sachen zu zeichnen, aber ich glaube, Bleach liest man nicht unbedingt wegen der Geschichte. Ja, das waren halt damals irgendwie so die großen drei, ne? One Piece, Naruto, Bleach, das war so um die 2000er. Die großen und dann vorher war natürlich schon Dragon Ball und Hunter x Hunter und Full Metal Alchemist schwebten dann auch so in diesen Sphären umher und die werden ja heute auch alle noch hochgefeiert und Bleach hat ja, glaube ich, aktuell einen Arc, der läuft, One Piece läuft immer noch, Dragon Ball läuft immer noch, JoJo läuft immer noch.
Echt? Bleach läuft immer noch? Hätte ich nicht gedacht.
Ja, also zumindest der Anime läuft, der hat letztes Jahr diesen 1000-Year-Arc bekommen als Anime. Ich weiß nicht, ob er jetzt gerade läuft, aber er ist noch nicht vorbei.
Okay. Fullmetal Alchemist habe ich ja auch mal alle Bände gelesen und ich glaube sogar zwei Filme gesehen. Die Filme waren ganz cool. Ich finde auch, Fullmetal Alchemist gehörte mit zu meinen Favorites. Nur gegen Ende, weiß ich nicht, konnte ich nicht mehr, ich will nicht sagen, dass ich nicht mehr folgen konnte, aber ich habe nicht mehr so recht verstanden, worum es geht. Und auch die... Auch die Auflösung fand ich nicht gut, weil es geht ja eben um die zwei Eldrick-Brüder, die versuchen, ihre Mutter wieder zum Leben zu erwecken, über halt die Alchemie, die sie da lernen. Und bei dem Versuch der eine verliert Arm und Bein und der andere, seine Seele packt der Bruder schnell in so eine Rüstung. Und es geht darum, dass die quasi ihre alten Körper wieder finden möchten. Und währenddessen passiert aber auch politisch viel. Und es sind ja Staatsalchemisten. Und Staatsalchemisten werden von der Regierung sozusagen wie Soldaten behandelt und können dann immer, ne, so ähnlich wie die sieben Samurai, wenn wir euch rufen, dann müsst ihr kommen. Und diese Auflösung, wie sie dann am Ende an ihre Körper kommen, kann man auch sofort drauf kommen.
Meiner Meinung nach. Verrat's mal nicht. Weil das will ich mir irgendwann noch anschauen oder lesen, Full Metal Alchemist, weil es eben so beliebt ist. Also habe ich mich auch schon bewusst nicht gespoilert, weil ich das irgendwann erfahren will, weil es eben so rausgefeiert wird.
Okay, nee, dann sage ich jetzt nichts. Aber ich finde es super. Das ist solide, das kann was. Die Action ist on fire, also wirklich diese Kämpfe, wie sie dann ihre Bandkreise da nicht mal mehr brauchen, sondern einfach nur irgendwie Material aus dem Boden sprießt und dann haben sie plötzlich einen Speer in der Hand und nutzen alle Wände als Waffen und was weiß ich. Das ist schon gut gemacht. Ich will jetzt nicht nur schimpfen, nur gegen Ende irgendwie, weil ich nicht abgeholt. Aber ja, das, seitdem ich quasi Mangas verfolge, war der immer im Gespräch. Er ist wirklich ein wichtiger Titel.
Ist er auch heute noch. Es gibt aber auch eine neue Generation an Shonen und im Prinzip könnte man das so grob auch unterteilen, wie du vorhin gesagt hast, ne, bei den Comics gab es eben das Bronze-, Silber- und Goldzeitalter. Ich würde es jetzt hier gar nicht in so, bei Shonen in so Kategorien unterteilen, aber du hast eben die ganz alten Shonen, wie jetzt Astro Boy, was wir vorhin genannt haben, und dann in den 80ern hast du Dragon Ball und JoJo, die dazu kamen, und dann hast du, dann Ende der 90er kam dann Naruto, Bleach und One Piece, und halt die wir eben genannt haben, und dann gibt's in den 2010ern gibt's dann im Prinzip noch so eine Reihe an Shonen, die rauskamen. My Hero Academia zum Beispiel, Fairy Tail kam da raus, Black Clover, das steht jetzt nicht im Skript, fällt mir spontan noch ein, Attack on Titan. Und dann gibt es die neue Shonen-Generation, die jetzt aktuell ist, mit Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Dandadan, Gachiakuta und Undead Unluck. Und da sprechen wir in dieser Folge, oder ich vielmehr, noch später etwas länger drüber, weil dieser Shonen schafft es, das ist so dieses Bindeglied zwischen den 90ern, den 90er-Shonen zu den heutigen Shonen. Und ich war so überrascht, wie gut dieser Manga ist. Aber das nur als Foreshadowing.
Mich überrascht, dass JoJo aus den 80ern ist, weil das wirkt für mich so nicht zeitlos, so modern einfach irgendwie so.
Findest du?
Sprüche, als hätte man sie heute geschrieben, richtig gut.
ja. Ich finde, man erkennt es halt am Artstyle. Gut, der Artstyle verändert sich im Laufe der Zeit, weil der Araki halt immer besser geworden ist in dem, was er zeichnet. Und es wird dann auch moderner, also weg von diesen Muskelmännern, die es halt in den 80ern und Anfang der 90er waren. Und mehr hin zu so Haute Couture und sehr androgyne Männer teilweise. Aber das hat sich halt relativ durch seine Art zu erzählen halt relativ frisch gehalten, ne? Indem du halt immer neue Protagonisten hast und so. Und diese Quintessenz bleibt halt trotzdem immer dieselbe.
Ja, akzeptiere ich. Kann ich jetzt nicht mehr zu sagen, aber ich finde, der, weiß nicht, hat er sich auf jeden Fall gut gemacht, der Manga.
Ja, und Steel Ball Run, also Part 7, den es momentan weder als Anime gibt, noch legal als Manga, soll ja das absolute Meisterwerk von dem Mangaka sein und wird immer hochgehalten als einen der besten Manga überhaupt, zusammen mit Berserk und One Piece und sowas. Also ich habe da extrem große Erwartungen, ja, und hoffe, ich kann das dann im nächsten oder in den nächsten 2 Jahren irgendwie dann lesen, wenn das so langsam rauskommt. Oder der Anime wird jetzt endlich mal angekündigt. Aber da weiß ich auch noch nicht mehr und ich habe extrem Bock drauf.
Ja, wenn ich dann soweit bin, dann wird es vermutlich da sein und dann können wir uns gemeinsam freuen. Ja, pass auf, ich meine nämlich, dass sie sich schon dahingehend verändert haben, dass oftmals ein Kampfsystem besteht und um dieses Kampfsystem entwickelt sich die Story. Hat man bei Jujutsu Kaisen jetzt zum Beispiel sehr speziell, da ist es sehr offensichtlich. Und so kommt es mir vor, dass die Mangaka jetzt immer sozusagen eine verrückte Idee haben und dann überlegen, okay, wie spinne ich meine Welt um diese verrückte Idee?
Ja, also Jujutsu Kaisen ist schon sehr kampffokussiert, also da stehen die Kämpfe auch im Vordergrund. Man bei Gachiakuta zum Beispiel, das ist der Manga, Martin, wo ich dir mal erzählt habe, den würde ich dir ans Herz legen, den zu lesen, aber ich habe noch keinen so einen richtigen Take gefunden, wie ich den dir verkaufen kann, weil das auch so eine etwas größere Geschichte ist, die einfach, wenn man den ersten Band rezensiert, ist dem keine Gerechtigkeit getan. Da geht es tatsächlich mehr um die Welt, da ist die Welt eine besondere, also das ist eine eigene Fantasy-Welt. Ich finde aber, was man an diesen neuen Shonen merkt, ist, dass sie alte Shonen als Vorbild haben und du erkennst es teilweise ganz, ganz stark. Also in Jujutsu Kaisen hast du Jojo-Anspielungen, in Jujutsu Kaisen hast du One-Piece-Anspielungen, Martin, die du an einer bestimmten Stelle 100 pro erkennen wirst. Und dadurch ist das so ein bisschen, das ist alles schon irgendwo originär, logisch, aber sie haben eine Basis an Inspiration von etwas, das es bereits gab und können darauf aufbauen. Deswegen würde ich sagen, dass solche Shonen wie zum Beispiel Demon Slayer mehr so eine Aktualisierung des Genres ist, ne? Weil heutige junge Leute würden jetzt nicht unbedingt Hunter x Hunter lesen. Gut, das ist noch aktuell. Oder halt irgendwas aus den 90ern, was nicht mehr aktuell ist, wenn sie jetzt nicht super deep im Manga-Game drin sind, weil sie sagen, oh, ich habe gehört, Hunter x Hunter ist so toll, ich fahre mir das jetzt rein. Und dass das halt wieder für eine neue Generation gemacht ist und Shonen sich dahingehend immer so ein bisschen anpasst. Ich finde zum Beispiel auch, dass Shonen in den letzten Jahren nicht mehr diese Ruffy-Charaktere haben, die so total aktiv sind und immer mit dem Kopf voran und sie treiben die Geschichte ran. Tanjiro aus Demon Slayer ist zum Beispiel ja eher ein sehr weicher Typ, ein sehr zurückhaltender Typ. Dasselbe gilt für Dandaran. Da ist Okarun auch eher so der Nerd-Typ. Gut, da hast du noch eine zweite Hauptfigur, aber das sind mehr so Typen, es sind nicht immer nur Typen wie Ruffy, die mit dem Kopf durch die Wand wollen.
Stimmt, es sind jetzt mehr so die Underdogs, auch der Izuku aus My Hero Academia. Ja. Ist richtig. Der es im Prinzip nicht drauf hat, aber dann halt irgendwie seine Stärken suchen muss und halt mit Köpfchen
genau.
Die anderen schlägt. Eren Jaeger bei Attack on Titan tut sich im Training, in der Ausbildung auch schwer. Also yes, der Trend ist quasi zu den Normalo, from Zero to Hero quasi.
Ja, richtig. Und wenn du halt dir anguckst, Ruffy, Naruto, Son Goku, Gon, das sind alles so Charaktere gewesen, die eigentlich von außen betrachtet recht eindimensional wirken, was sie nicht sind, aber die halt sehr, die nicht viel nachdenken, die lieber in Aktion treten.
Voll geil. Hatte ich so zuerst gar nicht auf dem Schirm. Naja, und jetzt ist es irgendwie schon dieser Trend sehr offensichtlich. Aber dann können wir ja eigentlich direkt zu den wichtigen Themen in Shonen übergehen. Was wird denn in Shonen behandelt?
Also ich würde fast sagen, das sind wie so Säulen, auf denen das Shonen-Genre steht. Also nicht alle Shonen haben immer all diese Säulen. Es gibt ja zum Beispiel auch Shonen-Sport-Manga. Da gibt's jetzt kein Kampfsystem. Wobei sie ja manchmal auch Spezialattacken haben in irgendwelchen Sport-Animes oder Sport-Mangas.
Tigerschuss?
Ja, ich denke gerade, es gibt einen Manga bzw. Anime, der heißt Kurokos Basketball. Und wenn die dann so in die Zone reingehen, dann kriegen die wie so in den Augen so ein, schwer zu beschreiben, so ein Funkeln, das dann auch so nachzieht im Anime und dann hat die halt jeder von diesen bunthaarigen, du kennst ja immer die Hauptfiguren an den bunten Haaren und dann haben die halt übelst die Fertigkeiten, so jetzt nicht, dass sie sich bekämpfen, aber die haben halt dann in Bezug auf Basketball halt, keine Ahnung, ich kann das gar nicht so wiedergeben. Der Kuroko, die Hauptfigur zum Beispiel, wird ganz oft nicht gesehen. Der ist wie so eine Art Zuspieler. Und das ist halt seine Fähigkeit, dass er quasi unsichtbar werden kann. Und das ist halt so, das wird dann so ein bisschen umgemünzt.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich kenne ein paar Bilder von dem Manga und so. Halt, ja, ich weiß, ne, quasi, es wird nicht gekämpft, aber die haben dann plötzlich so übermenschliche Kräfte.
Ja, das macht halt, das ist dann wieder mehr schonend, aber wenn du jetzt sowas liest wie Slam Dunk zum Beispiel, das ist einfach in Anführungszeichen ganz normales Basketball, aber trotzdem schonend, weil es eben junge Männer anspricht und wo es um Wachstum geht und um Freundschaft und Humor und sowas.
Mhm. Ja. Also, die eine Säule können wir benennen Action und Abenteuer. Also, die Protagonisten gehen einem großen Traum nach, wollen etwas werden oder suchen etwas Bestimmtes. Abenteuer stehen hier ganz klar im Fokus. Beispiel, Ruffy will König der Piraten werden.
Ja, Gon will seinen Vater finden.
Was ist es eigentlich?
Wobei,
ja. Was ist es eigentlich bei Dragon Ball, habe ich mir gerade gedacht.
Naja, die Dragon Balls finden war in erster Linie erstmal das Abenteuer. Also es gibt nicht immer Abenteuer, siehe Attack on Titan. Das ist ein Abenteuer, das zu lesen, aber ich würde das jetzt nicht als klassisches Abenteuer bezeichnen. Ja. Action gibt es tatsächlich eigentlich so gut wie immer. Das kannst du fast nicht rausnehmen aus Shonen. Wir haben dazu, weil wir Freunde haben oder als Freunde gemacht haben, sagen wir so, O-Töne in dieser Folge. Und wir haben unter anderem einen O-Ton von Pengu, heißt die Mangaka. Die hat den Boys Love Manga LA Waves bei Egmont vor Jahren veröffentlicht. Die arbeitet auch an einem Shonen. Ihr habt es nicht gehört, ihr habt nie etwas gehört. Ich habe schon Sachen gesehen, aber ihr habt nichts gehört. Und die hat auch eine Meinung zu Shonen, warum sie das eigentlich so geil findet.
Also, was ich an Shonen liebe, sind vor allem diese vielseitigen Charaktere, weil du gerade in Shonen-Mangas immer sehr, sehr viele unterschiedliche Charaktere hast, die alle irgendwie total überdreht sind. Und die halt einfach wirklich, also meistens wirklich so unterschiedlich voneinander sind, dass immer Spannung da ist. Was ich an Shonen auch richtig cool finde, sind die ganzen Fähigkeiten, die die Charaktere da meistens haben, weil die so kreativ gestaltet sind, wie beispielsweise in One Piece die Teufelsfrüchte. Und was ich auch immer nice finde, ist Slapstick und Action. Das geht eigentlich immer sowohl zum Zeichnen als auch eben zum Gucken. Und ja, deswegen finde ich Shonen-Manga halt richtig cool und natürlich auch Anime dazu.
Sie erwähnt den Slapstick und die Action und das kann ich sowas von unterschreiben. Also bei Slam Dunk, das ist ja richtig geiles Slapstick und das passt auch zudem zu unserer nächsten Säule Wachstum und Entwicklung, weil das Zielpublikum sind ja junge Männer während ihrer Entwicklung und im Shonen-Manga soll sich das halt irgendwo spiegeln. Und das hast du bei Slam Dunk. Da hast du diesen Typen, der mit diesem einen Mädel ausgehen möchte und die steht halt auf Basketball. Mhm. Und der Typ, der hat keine Ahnung von Basketball, aber nur um sozusagen mit ihr ausgehen zu können, spielt er diesen Sport. Und eigentlich ja. ist das quasi nur Mittel zum Zweck, aber der hängt sich da so rein, dass er halt dann wohl auch richtig gut wird und so. Und das ist dann natürlich schön zu verfolgen. Und was für Klamauk, der dann passiert auf dem Weg dahin, der macht einfach Spaß.
Ja, da ist auch die deutsche Übersetzung von dem Manga einfach absolut hervorragend. Ja, das stimmt, weil tatsächlich, ich meine, Slam Dunk ist aus den 90ern und ich glaube, die Leute finden den Einstieg von Slam Dunk in den Manga gar nicht so geil, weil der wirklich sehr klamaukig ist und es da gar nicht drum geht, um einen Typ, der irgendwie der größte Basketballer der Welt werden will, so irgendwie nach dem Motto, sondern weil es eben so klamaukig anfängt. Aber deswegen finde ich das so geil, weil das so, okay, ich lese hier einen Manga, von dem ich weiß, der ist ganz bekannt. Der hat im Alleingang den Basketball in Japan in den 90ern berühmt gemacht. Hat er wirklich. Und dann fange ich mit sowas an. Ich fand das herrlich erfrischend, weil du halt auf einmal eine Figur hast, die absolut null Ahnung von Basketball hat und muss sich halt von minus 100 hocharbeiten.
Und das hat man aber diese Entwicklung nicht eben nur bei den lustigen Sachen, sondern, keine Ahnung, nehmen wir mal wieder One Piece als Beispiel. Ruffy lernen wir als Draufgänger kennen, der irgendwie nicht nachdenkt und, keine Ahnung, eigentlich nur fressen will. Aber wenn es dann drauf ankommt, wenn seine Leute ihn brauchen, kann er auch andere Seiten aufziehen, wo man sich dann denkt, oh ja, ich will genauso sein. Ne? Wenn meine Leute mich brauchen, will ich liefern können. Da will ich jemand anders sein.
Ja, wobei Ruffy sich dahingehend ja auch ein bisschen verändert. Ja.
Ja, wo dann die nächste Säule Freundschaft wieder mitspielt. Die Macht der Freundschaft ist ja ein Klischee geworden. Das Knüpfen freundschaftlicher Bände, um halt einen Konflikt zu überkommen, ist in der Regel integraler Teil der Geschichte.
Es ja. ist vielleicht ein Klischee, diese Macht der Freundschaft. Aber ich finde, das ist eins der geilsten Sachen, die Shonen bieten kann und die Shonen einen auch lernen kann vor allem. Dass du halt als Freunde oder als Bande oder was auch immer zusammenhältst und dir halt gegenseitig den Rücken frei hältst und dass du halt gemeinsam was schaffen kannst, was andere allein nicht schaffen könnten. Und das finde ich so wahnsinnig geil. Und das hast du in so gut wie jedem Shonen, dass es irgendwie, dass es so eine, sich wie so eine eigene Familie findet. Ich sage immer bei One Piece, Pirat heißt in One Piece Kaizoku und Familie heißt Kazoku. Und ich sage immer in One Piece, du kannst Kaizoku nicht ohne Kazoku schreiben. Und das stimmt halt einfach, weil es diese Bande der Freundschaft von Leuten, die irgendwie zusammenfinden, obwohl sie so unterschiedlich sind, das ist einfach eine unfassbar starke Kraft, die, klar, die hält für ein Klischee her, aber die, da wird mir ganz, ganz warm in der Brust.
Ja, das ist so ein moralischer Kompass, ein Stück weit, wo man sich denkt, genau so ist es. Und ja, und wenn den Strohhüten etwas passiert, dann ist es so, als würde es mir passieren.
Ja. Vor allem, weil du diese Figuren alle verstehst. Ist ja nicht nur bei One Piece so, das ist ja auch bei, keine Ahnung, das ist bei JoJo so, das ist bei Hunter x Hunter so. Das sind Freundschaften, die da entstehen, Gon und Killua, wo dann diese, was ja dann sehr hart auf die Probe gestellt wird später im Chimera Ant Arc. Und das fühlst du dann auch, weil du diese Figuren kennst, weil diese Figuren eben nicht nur irgendwelche Abziehbildchen sind, sondern du hast sie auf ihrem Abenteuer begleitet, du hast die Ups und Downs gesehen und dann bist du Teil davon.
Und jetzt pass auf, jetzt kann ich mal was zu Fairy Tail sagen. Bei Fairy Tail geht es darum, wir leben in einer Welt, wo es Magier gibt, aber halt nicht die Magier, die man vermutet, so keine Ahnung, mit Zauberstab Gandalf mäßig, sondern jeder Magier hat irgendwie eine eigene Fähigkeit. Und ich glaube, der Protagonist, der heißt Natsu und der kann halt sozusagen seine Fäuste brennen lassen. Ich weiß gar nicht, ob er Feuer speien oder schießen konnte. Auf jeden Fall ist sein Element ist Feuer. Dann gibt's, ich glaube, der hieß Grey. Der ist quasi dasselbe, nur mit Eis. Und jeder hat so seine Fähigkeit. Und in dieser Welt von Fairy Tail gibt's Magiegilden. Und diese Magiegilden werden immer beauftragt und müssen irgendwelche Aufträge dann ausführen. Davon leben die quasi. Und man lernt halt diese Gilde relativ bald kennen. Es ist ein Haufen von Zauberern, wie gesagt, mit verschiedenen Funktionen, aber man weiß nicht so recht, wo die unbedingt alle herkommen, sondern du lernst erstmal viele Leute auf einmal kennen. Aber bereits am Anfang hat dieses Freundschaftsgelaber mich so genervt, weil du wirklich auf jeder zweiten Seite liest für meine Freunde. Du hattest aber nie die Gelegenheit zu sehen, wie quasi Freunde aus denen wurden, sondern du musstest akzeptieren, dass jeder schreit für meine Freunde. Und das hat mich irgendwann so genervt, weil ne, ich konnte mich nicht reinfühlen, so weil dieser Grey und der Natsu sind auch immer so ein bisschen, ne, weil sie halt Feuer und Eis sind immer so, ne, wie Zoro und Sanji quasi. Und dann schreien sie aber auf jeder Seite für meine Freunde. Und irgendwie habe ich das nicht geglaubt. Ja, das war zu viel.
Du willst also quasi sagen, das war mehr Tell als Show.
Oh, auf jeden Fall, unbedingt. Jetzt schauen wir euch einen, den Dominik Jell. Der hat uns auch eine Nachricht zukommen lassen. Und der hat uns gesagt, was er an Shonen so geil findet. Hier jetzt genau hinhören. Wir haben eine Handynachricht von ihm erhalten. Die spiele ich jetzt ab. Und deswegen kann es sein, dass sie nicht ganz so gut klingt wie die anderen.
Ist witzig, weil aktuell lese ich gerade wieder relativ viel Shonen und versuche mich da ein bisschen mehr in die Thematik einzuarbeiten. Und ich merke einfach immer mehr, dass für mich einen guten Shonen ausmacht, wenn es kein typischer Shonen ist. hear me out. Ich denke, in Shonen dienen die Nebencharaktere oftmals dazu, den Hauptcharakter oder die Hauptcharaktere irgendwie hervorzuheben. Und das finde ich oft schade. Mir kommen die oftmals zu kurz. Und deswegen finde ich es ganz cool, wenn man mehr Wert auf gewisse Gruppendynamiken legt, anstatt auf den Protagonisten oder die Protagonistin selbst, wenn die auch mal Kämpfe verlieren, Rückschläge erleiden und alles so ein bisschen nachvollziehbarer ist, anstatt dass es immer schlussendlich nach vorne geht und man irgendwie weiß, okay, schlussendlich gewinnen ja doch immer die Guten. Das war zwar mal schlussendlich, aber ich weiß nicht, wie ich es anders in der Kürze der Zeit formulieren kann. Ich hoffe, es ist verständlich. Ich wünsche dir alles Gute und auf bald.
Ich finde es gut, was er gesagt hat, Martin, was er Dominik gesagt hat, weil Shonen einem eben viele Möglichkeiten gibt, sowohl die Protagonistin und als auch den Protagonisten zu ergründen, als auch die Nebenfiguren oder die Banden oder halt die Freundschaft wirklich in etwas zu zementieren. Deswegen fühle ich total, was er da gesagt hat.
Ja, ich finde es auch cool, wenn die Figuren mal scheitern oder sich schwer tun, um wieder One Piece zu zitieren, episch traurig, wo der Bartholomäus Bär alle wegklatscht und man im ersten Moment denkt, fuck, was passiert da mit der Strohhutbande? Mhm. Und dann ist da auch noch der, oh Gott, wie heißt der? Der Don Geraldino. Nee, Don Geraldino war Mr. Free, wie heißt der? Na, der Blitztyp von der Marine.
Der Kizaru.
Der Kizaru, genau, den haben die auch noch im Nacken und die haben absolut keine Chance und der Ruffy heulend schlägt er auf den Boden, weil er nicht mehr weiß, was er tun soll. Und man denkt sich nur, Captain, Alter, was geschieht hier? Und man sitzt da und kann auch nicht helfen. Wenn dann sowas entsteht, richtig geil. Also die müssen nicht immer gewinnen.
Ist so. Und Kizaru ist eine der Figuren, vor der ich am meisten Angst habe. Ich sehe den und meine sämtliche Körperöffnungen von mir ziehen sich zusammen, weil ich weiß, was der für ein absoluter Assi zu dieser Zeit war in One Piece. Und von dem habe ich immer noch Angst.
Keine Ahnung, wenn du den siehst, dann weißt du sofort so, Oh Mann, hoffentlich muss er nicht reagieren, weil da hat er ja diese jüngste Generation auseinandergenommen und da gibt es so einen Move, ich glaube gegen Scratchman Apu, da schießt er sich so, da verfolgt er den und dann gibt er ihm so einen Kick und den habe ich gespürt.
Da sind wir ja schon direkt im nächsten, ja. In der nächsten Säule drin. Es geht nämlich um Kämpfe und Herausforderungen, um das Ziel zu erreichen und natürlich wachsen zu können und Freundschaften zu knüpfen. Stehen dem Prota oder der Prota Herausforderungen vor, logisch. Das müssen nicht immer Kämpfe sein, aber es sind recht häufig Kämpfe. Und wenn du halt Piratenkönig werden willst, dann hast du verdammt viele Kämpfe vor dir.
Ja, was ich cool finde bei Kämpfen und weiß ich nicht, der Entwicklung von irgendwelchen neuen Attacken oder Herausforderungen, die zu überstehen sind, ist, wenn die Charaktere sich durchdenken müssen, wenn sie sich was einfallen lassen müssen. Und hier finde ich zum Beispiel hat Dragon Ball eine ultra krasse Schwäche, weil bei Dragon Ball trainieren sie einfach nur die Muskeln, bis es dann klappt. Und da fliegen sie hoch zu Namek auf einen anderen Planeten und trainieren mit größerer Schwerkraft. Sie gehen in den Raum von Zeit und Geist, wo die Zeit halt langsamer vergeht, damit sie einfach noch mehr Muskeln aufbauen können und es reicht, um den nächststärkeren Gegner zu besiegen und das finde ich irgendwie doof. Da finde ich schon cooler, wenn dann Ruffy die Ansage macht, ich muss mir was einfallen lassen, sonst kann ich meine Leute nicht beschützen. Und dann zaubert er was aus dem Ärmel. Genau.
Ja, das stimme ich dir zu. Die Kämpfe können halt auch wahnsinnig cool sein und die Kämpfe können halt auch Puzzle sein. Also du hast diese Kämpfe, wo der Stärkere gewinnt und das kann mal okay sein. Bei One Piece hast du halt diese Teufelsfrüchte, wo du halt immer, wo die Kämpfe auf neue Ideen kommen müssen. Für mich persönlich ist von der Ausführung der Kämpfe kommt nichts an JoJo ran, absolut gar nichts, weil jeder Kampf, wirklich jeder Kampf ab einem gewissen Part und wenn dann die Stands kommen und die Stands unterschiedliche Fähigkeiten haben und die Leute die unterschiedlich einsetzen, dann ist jeder Kampf ein Puzzle. Jeder Kampf ist ein Puzzle und das ist das absolut Geilste. Das macht übrigens unter anderem auch Undead Unluck, kommen wir gleich drauf zu sprechen, weil du da nicht dieses Gefühl hast, wie du jetzt sagst, bei Dragon Ball, die werden halt einfach stärker, eine Nummer wird größer, also besiegen sie halt den Bösewicht, weil ihre Nummer größer ist als der vom Bösewicht. Darauf kommt es halt runter. Und das hast du halt in so Shonen wie Jujutsu Kaisen zum Beispiel nicht oder in My Hero Academia oder in One Piece oder in JoJo, weil die Fähigkeiten manchmal so absurd sind, dass Situationen entstehen, die du nirgends anders bekommst. Und ich werde zum Schluss der Folge werden wir jeweils drei von unseren Lieblingskämpfen erzählen. Die werden die jetzt nicht aufdröseln, ich glaube, das würde die Folge sprengen. Aber da habe ich auch einen Kampf von JoJo genannt, der symbolisch eigentlich für alle Kämpfe in JoJo steht. Da komme ich dann nochmal drauf zu sprechen.
Kleiner Teaser, um die Spannung hochzuhalten auf diese Kämpfe, die wir nennen. Hättest du diesen nicht aufgeschrieben, hätte ich ihn aufgeschrieben.
Echt? Das dachte ich mir, das ist ein Martin-Kampf. Ja.
Ja, das war ein richtig geiler Kampf. Aber zum Thema Herausforderungen haben wir noch einen für euch. Und zwar hat uns der Huggy auch eine Nachricht geschickt. Mangaka vom jüngst erschienenen Boys Love Manga Teddy's Boys Love, was auch irgendwo ein Shonen ist.
Ja, haben wir ja drüber gesprochen. Genau. Ich verlinke es in den Shownotes. Der hat ja auch Shonen im Kopf gehabt, als er das quasi geschrieben hat.
Und das sagt er eben zu den Fähigkeiten.
Hallo, ich bin Hugi, ich bin Manga-Zeichner und ich erzähle euch jetzt zwei Sachen, die mir besonders gut an Shonen-Manga gefallen. Zum einen, wenn Figuren einfach zu verstehende Fähigkeiten haben und die innerhalb eines Kampfes einfach immer weiter eskalieren und sich verändern, dass man denkt, ja, das macht total Sinn, dass das geht, aber es ist auch sehr überraschend. Coole Twists, Soul Eater, Hunter x Hunter, Death Note, Fullmetal Alchemist, da ist das immer sehr gut. Und das andere, wenn einfach unüberwindbare Bösewichte da sind, aber die Helden, weil sie sympathisch sind, weil sie nicht aufgeben, dieses unüberwindbare Hindernis eben doch überwinden, da gibt's wenig befriedigenderes. Dragon Ball, One Piece, das liebe ich. Tschüss.
Ich liebe diesen Mann. Ich spüre, ich habe die Energie dieser Sprachnachricht. Das war ein einminütiger Shonen, Martin.
Ich finde es auch so geil, wie er redet, als würde irgendwo plötzlich ein gewaltiges Herz reden, dass man knuddeln möchte.
Ja.
Im Prinzip das, was wir schon gesagt haben, wenn sozusagen die Leute die Herausforderung sehen und irgendwie das mit den Eskalationsstufen, wenn da was passieren muss, ne, dieses jetzt aber ne und drauf und gucken, wie wir es schaffen, das kann einen echt mitreißen. Unterschreibe ich zu 100%, ja, was er da sagt.
Ja, vor allem das in diesen Kämpfen, dieses, wo er dann sagt, die Fähigkeiten wirken relativ basic, aber dann entwickeln sie sich im Verlauf des Kampfes zu etwas Neuem. Und es kommt ja auch darauf an, wie die Figuren ihre Fähigkeiten einsetzen. Und das habe ich extrem gespürt, wo du denkst, okay, der kann halt Feuer spucken. Und dann passiert aber was völlig Unvorhergesehenes, weil er die Fähigkeit zu irgendwas nutzt, was du nicht im Blick hast. Und dann ist es geil. Und das ist die Quintessenz von den JoJo-Kämpfen. Das kriegst du da halt quasi bei jedem Kampf. Und deswegen macht das so unterhaltsam.
Unterhaltsam, das passt ja zu unserer letzten Säule. Und zwar dem Humor. Weil trotz aller Ernsthaftigkeit steht Humor immer wieder im Fokus von Shonen Mangas. Haben wir schon gesagt, bei Slam Dunk ultra komisch. Auch Dragon Ball hat seine lustigen Momente. Wie wenn der junge Son Goku einfach plötzlich sich hinstellt am Straßenrand, sich die Hose runterzieht und pinkelt, oder wenn er die Menschen abtastet, um festzustellen, ob es Mann oder Frau ist.
Ja.
Oder bei One Piece, wo sie dem Tod knapp entkommen auf Skype hier, und dann sitzen sie in diesem Boot und der Ruffy macht plötzlich Sanji und Zoro-Imitationen und der Lysop lacht sich schlapp. Das ist ein Ding, da würde ich in 100 Jahren noch drüber lachen.
Ja.
Finde ich geil. Also Humor in Shonen ist immer super.
Zwei Sachen dazu aus Autorensicht. Humor, was du eben genannt hast bei One Piece, wo der Ruffy Zoro und Sanji nachmacht, das ist Humor, den würde nicht der Autor machen, quasi als Instanz drüber, weil er es witzig findet, wahrscheinlich auch. Aber dieser Humor ist gegroundet in Ruffy, weil er ein Spaßvogel ist und die anderen einfach nachmacht. Und deswegen ist es witzig, weil wir auch die Eigenheiten der Figuren witzig finden. Und das Coole an Humor und eben diesen Herausforderungen, die wir eben haben, ist, das sind quasi zwei Extreme auf derselben Skala. Extrem witzig und extrem dramatisch. Und je weiter das Pendel in eine Richtung schwingt, desto weiter kann es auch in die andere Richtung schwingen. Und das finde ich wahnsinnig geil, wenn du sowohl Humor als auch Drama hast, weil nur wenn du mit deinen Figuren lachen kannst, kannst du mit ihnen auch weinen.
Jetzt ist natürlich die Frage, gültet das nur für Jungs, spricht das nur Jungs an? Und ich glaube, als man so dieses Genre groß gemacht hat und beschlossen hat, okay, sowas ist jetzt für Jungs, das kommt halt auch noch aus einer Zeit, wo man gesagt hat, rosa ist für die Mädchen und blau ist für die Jungs. Und ich glaube, dass diese Maßstäbe heute nicht mehr gelten. Ich glaube, es heißt zwar jetzt noch so, kommt aus der Kultur heraus, aber weiß nicht, ich glaube, heute feiern alle Shonen für das, was Shonen sind. Ich glaube, da kann man, Shonen sind unabhängig vom Geschlecht feierbar. Kann man das so sagen?
Ja, ich glaube, also finde ich schon. Weil klar, es ist immer noch Shonen, weil du ja irgendeine Zielgruppe hast, die es ansprechen soll. Aber ich glaube auch, dass die Themen in Shonen so universell sind, dass sie einfach sehr viele Leute treffen. Das ist natürlich nicht jeden, aber es trifft eben auch oder betrifft nicht nur Jungs. Wachstum und Entwicklung. Jeder von uns macht Wachstum und Entwicklung durch, ganz egal welchen Geschlechts er ist. Freundschaft geht uns alle was an. Abenteuer. Wer findet es denn nicht cool, wenn jemand auf die Reise geht, um Piratenkönig zu werden und die Welt entdecken will? Das sind doch, diese Abenteuergeschichten sind doch eigentlich die Quintessenz von Geschichten überhaupt. Über Kämpfe kann man jetzt vielleicht sprechen, es müssen ja nicht immer Kämpfe sein, aber halt die Herausforderungen überkommen, das sind einfach solche integralen Teile einer guten Geschichte, die nicht nur auf Shonen gemünzt sein müssen. Und ich finde, wir haben ja die Pengu vorhin gehört, die ist offensichtlich eine Frau und die feiert Shonen ganz genauso, wie es ein Dominik Yell oder wie es Hugi tut, weil diese Themen so universell sind und irgendwo uns alle betreffen.
Jawohl. Und eine ganz, kann man sagen, ganz neue Sache, eine sehr aktuelle Sache. Ich glaube, die feiern alle oder viele, unabhängig vom Geschlecht. Und die wollen wir euch jetzt näher bringen. Und zwar den Manga Undead Unluck. Ist erschienen bei Carlsen. Und der Comic hat Maxes Herz gewonnen. Kann man das so sagen?
Deswegen, ja, ich habe...
Ja, hau raus. Lass es fließen.
Also du kannst da ruhig Fragen stellen. Also bevor ich jetzt mit dem Inhalt anfange und was Undead Unluck gut macht und was es vielleicht nicht so gut macht. Undead Unluck hat zwei Probleme. Ich sag das jetzt mal so rundheraus. Zum einen findet es statt in einer Zeit, in der Demon Slayer und Jujutsu Kaisen im Prinzip alle Shonen-Fans abgrasen und alle gucken das und alle gucken nur auf diese beiden Titel. Es gibt noch andere Titel, ne? My Hero Academia ist auch sehr erfolgreich, Attack on Titan war übertrieben erfolgreich, Dandadan, hört ihr hier zum ersten Mal, sobald der Anime im Herbst da ist, wird das Ding auch durch die Decke gehen. Aber Undead Unluck fliegt da so ein bisschen unterm Radar, weil es neben diesen beiden großen Shonen einfach so ein bisschen untergeht. Es steht in deren Schatten und das ist schade, weil Undead Unluck ist so, das ist für mich so die, der hakt einfach alles ab, was ein guter Shonen haben muss. Also alles, was wir jetzt gesagt haben, findet sich auch in Undead Unluck wieder. Action, Abenteuer, Wachstum und Entwicklung, Freundschaft bis hin zu Liebe, Kämpfe und Herausforderungen und Humor. Und in Undead Unluck geht's darum, die Story ist eigentlich ganz cool. Und zwar geht es, Undead und Unluck sind zwei Figuren. In Undead Unluck geht es um Undead und Unluck, wie der Name schon sagt. Undead oder Andy, die Hauptfigur nennt ihn immer Andy, ist ein Typ, der kann halt einfach nicht sterben. Egal, auch wenn du ihn komplett vernichtest, also auch sein Kopf, alles, er kann nicht sterben, er regeneriert sich einfach wieder zurück. Und Unluck, das ist die zweite Hauptfigur, die heißt Fuko, die hat alles, was sie berührt, hat Pech. Also sie kann Sachen nicht berühren, sie kann keine Menschen berühren, weil denen Pech widerfährt. Und die beiden passen deswegen so gut zusammen, weil sie mit dem Andy einfach zusammen gut funktioniert, da er durch ihr Pech und dann Unfälle passieren, nicht sterben kann. Das heißt, die können das als gemeinsame Kampfkraft gegen Bösewichte verwenden. Und das ist an und für sich schon mal super kreativ, weil das in und für sich schon mal ein High-Concept ist. Und die beiden treffen aufeinander. Ich komme jetzt gleich nochmal drauf zurück, was andere nicht so gut machen. Das ist der Einstieg. Gleich mehr dazu. Die beiden treffen aufeinander und dann wird ihnen beiden gesagt, hey, der Andy wusste es schon, weil er relativ alt ist und auch nicht sterben kann. Die beiden sind Negatoren und das sind im Prinzip wie bei Hunter x Hunter die Nen-User oder wie bei One Piece die Teufelskraftnutzer. Sie haben halt spezielle Fähigkeiten und die sind unterschiedlich. Manchmal zielen sie auf sich selbst, manchmal zielen sie auf andere und so weiter. Und sie stellen dann fest, dass Union hinter ihnen her ist. Und Union ist eine Vereinigung von Negatoren, die, wie soll ich sagen, die Welt daran hindern, unterzugehen. Die sitzen dann immer an so einem runden Tisch, wie so die Ritter der Tafelrunde. Und dann ist das sehr gamifiziert, was da, da scheint dann so ein Buch und das sagt dann, eure Missionen sind 1, 2, 3, 4, 5, eure Belohnungen sind 1, 2, 3, 4, 5 und wenn ihr versagt, passiert 1, 2, 3, 4, 5. Um uns ein Beispiel dafür zu geben, bei einer Mission, die sie erfolgreich erfüllen, wird zum Beispiel die Sprache der Welt auf Englisch festgelegt, sodass jeder Englisch spricht und es keine anderen Sprachen mehr gibt. Das heißt, alles, was sie machen, hat Einfluss auf die Welt. Und das finde ich sehr geil, Martin.
Ja, ich habe hier schon ein bisschen was mitbekommen, weil du hast mir schon in zig Nachrichten davon vorgeschwärmt. deswegen, ich würde dich einfach weiter erzählen lassen. Magiesystem, hast du auch gesagt, ist richtig gut.
Ja.
Erzähl mir mehr davon.
Das Magiesystem, habe ich eben gesagt, sind im Prinzip Negatoren, die auch Fertigkeiten haben. Es ist ein bisschen wie bei Hunter x Hunter mit Nen oder wie bei Jojo mit Stans. Die Fähigkeiten sind manchmal auch sehr, die sind nicht immer gut. Ne? Das erkennt man an der Fuku, die einfach nur macht, dass andere Unglück haben, weil sie hat davon nichts. Du siehst sie auch gleich am Anfang, im Anime ist es die erste Folge, wenn du sie siehst, die hat ganz lange Haare, weil ihr niemand die Haare schneiden kann, weil jeder, der sie anfasst, Pech hat. Und weil der Andy das eben machen kann, ohne dass er dran verreckt, schneidet ihr erstmal die Haare. Und das sind so Momente, wo ich mir denke, okay, das ist verdammt cool. Das ist einfach nur ein bisschen weiter gedacht. Was wäre, wenn eine Figur niemanden anfassen könnte? Natürlich, sie hätte lange Haare. Später kommt dann noch eine Figur dazu, die heißt Tatjana. Das ist so ein Mädchen, die in so einer Metallkugel sitzt, die auch lange Haare hat, weil sie niemand anfassen kann. Bei der ist es allerdings so, dass sie wie so eine Art Gravitationsfeld um sich herum hat. Und wenn da jemand reinkommt, dann explodiert's. Und das, was Undead Unluck so gut macht, sind die Charaktere im Allgemeinen, deren Ziele und die Hintergrundgeschichten dazu, weil es ganz oft darum geht, wie diese Negatoren auch unter ihren Fähigkeiten leiden. Ne, die Fuku, die zum Beispiel stellt sich später raus, Achtung Spoiler, dass sie ihrer Mutter oder ihrem Vater einen Kuss auf die Wange gegeben hat, kurz bevor sie in ein Flugzeug eingestiegen sind und das Flugzeug geht in Flammen auf und ihre Eltern sterben. Wo du dann so merkst, okay, da steckt eine Tiefe drin, die habe ich erstmal nicht erwartet, weil es fängt mit relativ vielen Nackedei-Witzen an, weil wenn der Andy sich regeneriert, regeneriert er keine Klamotten. Und Andy kann auch, der beißt sich zum Beispiel immer so, Martin, Fingerpistole von One Piece kennst du, und der Andy beißt sich immer in den Finger, in die Fingerkuppe, so dass er die halt anbeißt und schießt dann seine Fingerkuppe als Pistole weg, mit so einem Blutstrahl.
Ich bin ehrlich gesagt noch bei der Nummer mit dem Flugzeug und Farbe, weil ich denke mir, das ist, ja, das ist krass. Ich vermute, dass das so aufgebaut wird, so spaßmäßig mit, haha, ich berühre alle, und dann haben sie Pech und dann irgendwann später sieht man es in so einer Rückblende oder sowas und muss dann eins und eins zusammenfügen und denkt sich, ach, fuck.
Du hast, also sie berührt nicht alle, sie ist tatsächlich sehr in sich gekehrt und sie blascht sehr oft, da muss man am Anfang durch, also sie wird am Anfang auch von Andy immer nur rumgetragen und so, die fängt relativ niedrig an, die Fuku, die entwickelt sich dann später sehr viel mehr weiter, was ich dann auch wirklich sehr gefeiert habe, aber um dir einen Hinweis zu geben, was für ein verdammtes Longgame Undead Unluck spielt, und zwar geht es damit los, dass die Fuku immer einen Manga liest. Und dieser Manga ist ein Shoujo, ein Mädchenmanga, wo es um Liebe geht. Und später findet Union irgendwann heraus, Moment mal, dieser Manga sagt die Zukunft voraus. Und später dann lernst du die Figur kennen, die den Manga gezeichnet hat. Und diese Figur, pass auf, setz dich hin. Und da war der Moment erreicht, wo ich dachte, ich muss das weiterlesen und ich muss darüber eine Rezension machen.
Ich halte mich fest.
Dieser Mangaka, der den Manga gezeichnet hat, hat ein magisches Artefakt gefunden. Die gibt's in der Welt auch, die sind etabliert. So ein Zeichenstift, so ein Füller. Und sobald er das berührt hat, hat er die Fähigkeit erlangt, alles aus der Vergangenheit und alles aus der Zukunft zu wissen. Aber er ist für alle unsichtbar geworden. Er ist nicht mehr vorhanden. Die Leute sehen ihn nicht mehr. Das ist auch ganz tragisch. Irgendwie seine Mutter kommt nach Hause und findet ihn nicht mehr vor. Und er sagt, Mama, aber ich bin doch hier. Und er ist einfach nur jung und hat vorher mit seiner Mama immer halt Geschichten erlebt und gezeichnet und so. Und er ist jetzt, er kann alles wissen, aber er kann es nicht weitergeben. Also hat er versucht rauszufinden, was er mit seiner Fähigkeit eigentlich machen kann. Und er hat festgestellt, dass er mit diesem Stift Sachen zeichnen kann, die er echt werden lassen kann. Und zwar alles. Also hat er sich quasi selbst ein Alter Ego gezeichnet und mit diesem Alter Ego hat er den Manga gezeichnet, wo er quasi weitergibt, was in der Zukunft passieren wird.
Chapeau. Ich hätte es jetzt am liebsten nicht hier gehört, sondern selbst gelesen. Finde ich
gut. Aber
finde ich clever. Ja.
Das ist total geil, weil das halt einfach ist. Zum einen gibt es einfach Regeln, gibt es einfach Twists in dieser Geschichte, die siehst du nicht kommen, weil es. Du hast die Negatoren mit ihren Fähigkeiten, du hast die Welt mit ihren Aufträgen, wo es dann immer heißt, okay, jetzt wurde der 100. Auftrag wurde verkackt und bei 101 passiert was Schlimmes. Und du hast dieses Konzept von den Negatoren, du hast das Konzept von dieser Welt mit den eigenen Regeln, du hast das Konzept mit diesen Artefakten und dann hast du noch mindestens zwei Parteien, die unterschiedliche Ziele haben und die kommen sich ins Gehege und dadurch entstehen Twists, die habe ich nicht kommen sehen, weil das einfach alles so intrinsisch in dieser Geschichte, dieser Logik drin ist, dass du es nicht kommen sehen kannst, weil du nicht weißt, ob es nicht irgendeinen Negator gibt, der irgendwie total eine abgefuckte Fähigkeit hat. Und das macht es so unterhaltsam, weil es auch du hast dieses Action und Abenteuer, du hast die Wachstum und die Entwicklung vom Andy und von der Fuku, da gehe ich gleich noch drauf ein, du hast die Freundschaft zwischen den beiden, logisch. Du hast Kämpfe und Herausforderungen und du hast diesen Hahaha-Nackedei-Humor und dieser Humor, der so auch ein bisschen in diese Figuren gegroundet ist und gleichzeitig aber diese super tragischen Hintergrundgeschichten von fast allen Negatoren, weil die alle ihre Fähigkeiten nur nutzen, weil sie halt besitzen und weil sie halt irgendwie so ein bisschen alle so ein bisschen verstoßen sind.
Welche Note kriegt das alles von dir?
Schulnoten? Also wenn man das in einem Shonen in der Schonskala, wenn ich das in der Schonskala packen wollen würde, dann wäre das für mich sofort Top 5. Also rein vom Erzählstil her, rein von dem Kampfsystem, von den Fertigkeiten her, weil der Mangaka auch einfach, man guckt dem zu und hat das Gefühl, er gründet seine Welt selbst, der weiß selbst noch nicht alles, was da abgeht. Und da passieren dann eben Sachen, die einfach bis zum Extrem ausgereizt werden, so wie es bei JoJo oftmals ist in den Kämpfen, wo dann irgendeiner irgendwas aus dem Arsch zieht, um den Kampf noch zu gewinnen, aber es ergibt innerhalb der Welt Sinn. So ist das mit dieser ganzen Geschichte.
Durchaus viele lobende Worte, aber du hast am Anfang schon gesagt, der Manga macht nicht alles richtig. Was ist nicht so gut an Undead Unluck? Oder Unluck Undead?
Undead Unluck.
Undead Unluck.
Am schwierigsten ist vermutlich der Einstand, weil am Anfang habe ich auch gedacht, okay, was passiert hier eigentlich? Und zwar kriegst du keinen so einen richtigen Anfang, sondern die Geschichte fängt damit an, dass Andy Fuko verfolgt und sie im Prinzip vergewaltigen will. Weil er gehört hat, dass sie so viel Pech bringen muss und er das halt auf die Spitze treiben will. Also müssen sie auf gut Deutsch miteinander Sex haben, damit er vielleicht stirbt. Und das ist so, also er verfolgt sie dann halt auch. Er will sie halt im Grunde vergewaltigen, wo ich dann gedacht habe, okay, das ist, weiß nicht, Digi, das macht mir den Einstieg jetzt sehr, sehr schwer. Und meine Frau hat mitgeguckt und die musste ich dann wirklich zwingen, das weiter zu gucken, bis wir dann am Ende gesagt haben, okay, das war mit das Beste, was wir seit langem gesehen haben. Der Einstieg ist sehr schwer, weil diese Figuren beide nicht unbedingt super sympathisch sind, aber die beiden entwickeln sich zueinander und die entwickeln dann auch später, wahrscheinlich, weiß ich noch nicht, eine Romanze. Die Fuku ist dann auch immer so ein bisschen, ich muss mich rumtragen lassen und ich blasche und ich kann nichts, bis sie dann so ab einem gewissen Zeitpunkt einfach von selbst aus stärker wird und das Zepter in die Hand nimmt und dann denkst du dir, oh ja, geil. Diesen Anfang, den muss man überwinden, der ist seltsam, der ist komisch, der fühlt sich falsch an. Das ist vielleicht das größte Manko an Undead Unluck.
Fanservice ist durchaus vorhanden, habe ich hier stehen.
Ja.
Erzähl mir mehr von diesem Fanservice.
Also du kriegst einerseits Fanservice für wenn man auf Männer steht, weil der Andy halt oftmals nackt ist, der hat dann nur so ein Gegrissel vorm Schritt, was ganz nett ist, aber halt die Fuku ist halt auch obenrum relativ gut bestückt. Und dann gibt es halt so Momente, wo der Andy quasi seinen Kopf mit ihr durchs Shirt steckt und so die Brüste von ihrem Gesicht hat und dann halt quasi Unglück auftankt. Das passiert nicht oft, das passiert vor allem nur am Anfang, wo ich mir dann dachte, ich verstehe das, warum er das macht, aber das ist so ein bisschen, das hat so was Lüsternes, was diese Figur eigentlich sonst gar nicht hat. Das ist so ein bisschen, aber das kommt nicht so oft vor. Und man muss halt irgendwie auf diese verkopften Shonen stehen, ne? So Hunter x Hunter, wo du auch einfach mal eine halbe Seite erklärt kriegst, wie eine Fähigkeit funktioniert. Das ist bei Jujutsu Kaisen später auch so. Das muss man halt mögen. Es ist also kein leichter Read oder kein leichter Watch, so wie Demon Slayer, wo du einfach nicht viel hast, wo du dich dran festhalten musst, wo du einfach alles erklärt kriegst. Du musst rein investieren, weil die Story verkopft ist, die Charaktere sind liebenswert, aber ihre Fähigkeiten sind verkopft. Und du musst schon im schonen Game mit beiden Beinen drinstehen. Aber dann ist es mit das Geilste, was ich seit langer Zeit gesehen habe.
Ja, dann schieb mal die Manga-Bände rüber.
Ja, kann ich gerne machen. Du hast gesagt, oh, ich will ja keine, nicht noch eine Reihe anfangen. Aber ich glaube, dass dir das unfassbar gut taugen würde, weil es im Prinzip ist wie Hunter x Hunter, nur noch mit einem, wie soll ich sagen, mit einem High-Concept.
Ich dachte, du sagst,
jemand will irgendjemand finden. Ja?
Ich dachte, du sagst, es ist wie Hunter x Hunter, nur mit Titten.
Ja, also es ist wie Hunter x Hunter mit Extra Steps. Bei Hunter x Hunter hast du halt immer so deine Arcs, die mit Anführungszeichen abgeklappert werden. Aber bei Undead Unluck ist eine, ich will es jetzt nicht verraten, aber da ist eine Geschichte, die ist übergeordnet, wo dann auch erst Sachen später Sinn ergeben, wenn du mehr Kontext hast. Also halt einfach dieses, was du bei One Piece manchmal hast, dass die Informationen fehlen. Und wenn du die hast, dann ist es so, So, das hat Undead Unluck.
Dann ziehen wir jetzt doch mal schon mal den ersten Kreis zu der Behauptung oder halt eigentlich zur Zielgruppenfeststellung. Schon sind was für Kids zwischen 12 und 18. Aber wir hier Leidenschaften gerade übelst raus. und jetzt hast du quasi dieses Jahr erst diesen Manga kennengelernt. Und wir würden sagen, nee, Shonen sind eben nicht nur was für Jungs und für Kinder, sondern auch Erwachsene, die geile Geschichten mögen und rausfallen und einfach sozusagen eine neue Art von Actionfilm suchen, sind durchaus.
Das ist gut gesagt.
Ne? Sind durchaus gut bedient bei diesen Genre.
Ja, weil es vor allem, je nachdem, wie emotional investiert man in einen Shonen ist oder ja, sagen wir mal, in einen Shonen ist, desto mehr kann der einem auch wehtun, sage ich als One Piece Schauer und Leser, weil da einfach, weil du einfach durch diese ganze Freundschaft und Wachstum und du, das ist alles irgendwie relatable, so abgefahren es auch sein mag, da steckst du einfach sehr tief drin emotional, weil das eben nicht wie so ein Arnie-Action-Film ist, wo es aufs Maul gibt und du kannst von außen suchen, das kannst du auch, diese Shonen gibt's auch, aber ne, allein in One Piece passieren Sachen, da bin ich als 35-jähriger Mann nicht drauf vorbereitet, das hat mich alle die Autoren und Autorinnen auf Instagram sagen das gerne, euer Buch wird mich zerstören, aber niemals, jemals wird mich etwas so sehr zerstören, wie es One Piece getan hat und immer wieder tut.
Ja, also noch, ich schaue auch gerne immer so, nicht mehr so oft wie früher, aber auf YouTube immer, wie heißen sie, diese AMVs, wo so Momente mit Musik zusammengeschnitten werden und dann gibt es so bei One Piece so Momente, wo ich so richtig Gänsehaut kriege, wo ich dann auf meinen Arm gucke und mir denke, wow, was geht ab? Und ja, die Flying Lamp, ja, wie sie sich verabschieden. Das ist, jedes Mal, wenn ich es schaue, ist es wie wenn ich es zum ersten Mal schaue. macht es mich fertig. Deswegen.
Ja, das ist, ja. Das geht mir ganz genauso. Also bei mir war es tatsächlich so, bei One Piece gab es zwei Stellen, wo ich körperlich darauf reagiert habe. Beim einen Mal war mir dann schlechter, bin ich ins Bett gegangen. Und beim anderen Mal habe ich Ausschlag gekriegt. Martin, ich habe wirklich Ausschlag gekriegt, weil mich das emotional so zu Rührei gemacht hat.
Ich verstehe das. Das erzähle ich doch noch mal kurz. Irgendwie weiß ich nicht, das war so um 18, wo ich 18 war rum. Ich habe ja von Kindesalter an schon Mangas gelesen und auch mit One Piece angefangen gehabt und so. Und dann kam irgendwann die Ausbildung und dann Disco-Zeit und was weiß ich. Und dann habe ich das, sage ich mal, alles so ein bisschen verloren. Und man hatte dann natürlich auch in der Ausbildung nicht so viel Geld. Und dann habe ich mir auch irgendwie nicht mehr so viel Mangas kaufen können. Und dann dachte ich irgendwann so, ja, One Piece, ne, lass mal liegen. Aber ich konnte nie abschalten und habe dann immer auf so YouTube und so geschaut, ja, wo sind denn die Grase, ne, was machen die? Und dann habe ich das gesehen, auf YouTube so eine Szene, irgendwie so Strohhutbande, Niederlage der Strohhutbande, und habe halt gesehen, dass da plötzlich Bartholomew Bär, der die verschwinden lässt und so. Und dann dachte ich so, what the fuck, was passiert da, ne? Und dann musste ich zurück und dann musste ich wissen, was in dieser Welt passiert. Und dann habe ich mir wieder alles nochmal neu gekauft und so, weil ich mir dachte, scheiß drauf, weißt schon, du kriegst mich raus aus One Piece, aber du kriegst One Piece nicht aus mir raus. Und damit will ich sagen, man ist nie zu alt für sowas. Dann checkt es aus, wenn das was mit euch macht, dann genießt es. Das wäre völliger Quatsch, das irgendwie auf Kinderkram zu reduzieren. Das ist einfach nur in ein anderes Medium verpackt, eine krasse Geschichte. Ja, also, Gönnung.
Das hast du schön gesagt, wenn das was mit euch macht. Und das ist immer so ein bisschen, ich glaube, damit haben viele, ich sag das jetzt einfach, viele Menschen Probleme, dass wenn sie einen Film gucken oder ein Buch lesen oder einen Manga lesen oder ein Spiel spielen, wenn das was mit ihnen macht, wenn ihnen die Tränen kommen oder wenn es lustig ist, dass Leute sich da unangenehm berührt fühlen. Ne, das ist so, okay, das ist eine Geschichte, das sind keine echten Menschen, das ist alles gar nicht echt, aber es macht was mit mir. Aber ganz genau, wenn eine Geschichte irgendwas mit euch macht, dann ist die Geschichte genau richtig, dann hat sie es genau richtig gemacht. Geht da ruhig rein, wenn was geil ist, dann fühlt diese Geilheit.
Wenn was geil ist, dann fühlt diese Geilheit. So, wir haben jetzt noch ziemlich viel Geilheit dabei. Ich denke, wir machen eine Art Ping-Pong, oder? Weil Shonen, ja, klar, Kämpfe, Riesenthema. Und wir haben mal so drei unserer liebsten Kämpfe mitgebracht. Ich fand das sauschwer, weil es gibt unzählige, die ich gut fand.
Ja.
Aber ich dachte mir, ich habe mal jetzt einfach mal welche mitgenommen, wo man gut was zu sagen kann. Es ist nicht nur One Piece, versprochen, aber ich habe angefangen, das aufzuschreiben und hatte als allererstes ein One Piece-Beispiel. Ich glaube, das ist bei dir, nee, bei dir ist es was anderes. Soll ich einfach mal anfangen, Maxe, oder willst du?
Ja, ja. Nee, fang ruhig an.
Alle, die jetzt noch nicht so viel mit Manga vielleicht zu tun haben, aber uns trotzdem hören, das, was ihr jetzt denn hört, zu hören kriegt, das klingt 100% richtig seltsam, aber lasst euch drauf ein. Ich versuche jetzt jeden ein bisschen abzuholen. Also wir fangen an mit One Piece, der Kampf Lysop und Chopper gegen Mr. Four und Miss Merry Christmas.
Das ist ein interessanter.
Ich liebe diesen Kampf, weil Chopper ist ein, oh Gott, was ist er, ein Hirsch, der mit in die Bande kommt, der hat die Menschfrucht gegessen und er ist ein Arzt. Und da kämpfen sie vorher gegen einen König, gegen den Warpol. Und da nach dem Kampf wird Chopper Mitglied in der Strohhutbande. Zähle ich jetzt mal nicht als ersten offiziellen Kampf, weil da hat er sozusagen noch neben denen gekämpft, nicht mit denen. Und dann kommen sie in die Wüste und dort kämpfen sie eben gegen Mr. Fear und Miss Merry Christmas. Und das ist ein Kampf, also wenn du One Piece kennenlernen willst, dann lernst du alles, was du über One Piece wissen musst in diesem Kampf. Du hast verrückte Teufelskräfte, es braucht Köpfchen, es hat Humor und man lernt interessante Gimmicks aus der Welt kennen. Und ich finde es eben so cool, dass da der Chopper sich richtig reinhängt, weil er halt zeigen will, ich bin Teil der Strohhutbande. Das heißt, wir haben so dieses Ha, Mitfieber, ne, Ehre, Power zeigen. Und gleichzeitig hast du diese Kombination aus Lysop, der ja nicht so der Kämpfer ist, sondern der immer versucht eigentlich erstmal zu fliehen. Und ansonsten muss er halt Köpfchen anwenden. Und das in Kombination, die beiden, das funktioniert super. Und dann hast du so seltsame Figuren wie diesen Mr. Four und diesen Mr. Merry Christmas, die eigentlich körperlich überlegen sind. Und da passieren so Sachen, wie dass plötzlich der Lysop, der ja schwächlich ist, diesen 4-Tonnen-Hammer rausholt, den Mr. Four eins überzieht und alle Leser wissen sofort, dieser Hammer, der wiegt keine 4 Tonnen. Aber der Chopper glaubt's und alle anderen in diesem Kampf glauben's auch. Und sogar der Lysop ist verwirrt, wie er den Mr. Four ausschalten konnte und solche Sachen. Oder da gibt es so einen Hund, den Fifi, der schießt so Baseballs, die dann explodieren. Und eigentlich ist das eine Kanone, die die Hundefrucht gegessen hat. Und das ist auch das erste Mal in der Geschichte, wo wir lernen, dass ein Gegenstand eine Teufelsfrucht gegessen hat. Und das dauert ja dann noch 1 Million Folgen, bis das irgendwie thematisiert wird. Aber da werden wir schon geteased. Also ich finde, in diesem Kampf passiert unheimlich viel Cooles. Es gibt Humor, es gibt Drama, macht einfach Spaß. Ich liebe diesen Kampf.
Ja, vor allem hängt da noch nicht so viel schweres Drama dran, sag ich mal so. Man kann den Kampf relativ gut im Vakuum lesen oder gucken und hat im Prinzip alle Informationen, die man braucht, stimme ich dir zu. Der erste Kampf, der mir eingefallen ist und der mir im Kopf geblieben ist und der vermutlich auch einer meiner liebsten ist, ist das Hunter x Hunter. Und das ist Netero, der Anführer der Hunter Association gegen Meruem. Und das ist das genaue Gegenteil davon, weil da in einem Kampf die zwei stärksten Figuren dieser gesamten Serie zu dem aktuellen Zeitpunkt dort aufeinandertreffen. Und damit man diesen Kampf überhaupt sehen kann, muss man erstmal die vorherige Geschichte erlebt haben. Also Meruem ist so eine Art Mutant. Die heißen in Hunter x Hunter Chimera Ants oder Chimärenameisen heißen sie im Manga, glaube ich. Und die tauchen quasi auf als so eine invasive Spezies auf so einer Insel und da töten sie Menschen und machen die so zu lecker Fleischbällchen. Und Meruem ist ein Predator, ein Alpha, der unterwirft sich niemandem. Aber im Verlauf dieses Arcs lernt Meruem Komugi kennen, mit der er Go spielt oder eine Version von Go. Und da lernt er dann quasi, er lernt, wie man demütig wird. Und dass eben nicht alles schlecht ist und sich nicht alles ihm unterwerfen muss. Also er gewinnt menschliche Züge. Und das ist ziemlich gut geschrieben, weil er eine seiner ersten Amtshandlungen ist, einer seiner Untergebenen zu töten und dann einfach ein Kind auf einem Feld zu töten und auszusaugen. Das ist schon relativ heftig. Und dann kommt eben Netero dahin und will gegen den kämpfen. Und Meruem, der eigentlich kaltherzige Meruem, ist dann derjenige, der sagt, können wir das nicht mit Worten regeln? Wir müssen nicht kämpfen. Und du denkst so, hey, der Gegner hat im Prinzip quasi aufgegeben. Netero, du kannst chillen. Chill, alter Mann. Also der hat dann auch so, der hat so einen weißen Rauschebart. Also du weißt doch, dass der absolut brutal stark ist. Du kriegst vorher noch seine Rückblende. Total krasser Typ. Aber die beiden kämpfen halt trotzdem und du denkst dir so, nein, nicht kämpfen, ihr könnt es doch lösen. Und dieser Kampf ist halt auch an und für sich richtig, richtig geil, weil der Meruem eigentlich gar nicht so richtig kämpfen will und der Netero halt voll aus sich rausgeht und dann so eine riesige Bodhisattva-Channel mit 100 Händen, die den Meruem platt machen und das sieht einfach ultra geil aus und du denkst, wie krass ist der denn? Und dann kommt Meruem und reißt ihm einen Arm ab und ein Bein ab und du merkst, oh shit, jetzt macht er ernst und jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen Und jetzt liegt das Kind in diesem Brunnen und schreit. Und dann ist Miriam total hinüber. Und er hat aber eine Bombe in seinem Herzen implantiert, die er hochgehen lassen kann. Und die ist irgendwie, die hat so eine, das ist so eine Biowaffe, die einfach, wo alle dran sterben dann. Also so richtig niederträchtig im Prinzip. Und er ist eigentlich der Anführer dieser Hunter Association und eigentlich ein, wie soll ich sagen, ein Vorbild. Und dann gibt's so ein krasses Bild im Manga, wo er halt einfach da sitzt, ohne Beine, nur noch mit einem Arm und sich so ins Herz reinsticht und so voll die Fratze zieht. Im Hintergrund ist so ein Totenschädel. Und du denkst dir, was, wie absolut unhinged ist das denn? Was habe ich gerade gelesen? Was habe ich gerade gesehen? Dieser Kampf hat mich, der hat mich für immer geprägt, weil das einfach ein Kampf ist, der ist unnötig, von dem du eigentlich glaubst, der Held ist der Gute und der Böse ist der Schlechte. Und auf einmal verändern sich diese Sichtweisen, dass da steckt so viel Zeug drin. Ach, da gibt's auch so, Martin, da gibt's so eine ganz große Riesenstatue vor diesem Kampf, wo der Netero diese Hände auf den Meer und niederregnen lässt und so. Die kostet irgendwie 1500 Euro, die hätte ich gerne.
Ja, gönn dir meinen Segen, hast du.
Was ich bei diesem Arc, den Segen von der Eva.
Was ich bei dem Arc auch feier ist, das Mädel, gegen das er da immer das Go spielt, die ist ja auch noch blind.
Ja.
Und gewinnt trotzdem immer und das macht richtig was mit ihm und normalerweise lässt er keine Gnade walten und ist sich zu stolz, also quasi keiner darf ihn berühren, aber bei ihr lässt das zu, weil die ja, so sage ich mal, von der körperlichen Verfassung aus überhaupt keine Chance gegen ihn irgendwo haben dürfte und dann zerlegt sie ihn blind in diesem Spiel und dann lässt er sie leben und am Ende stirbt er doch, glaube ich, dann auch in ihren Armen.
Ja, also dieser Arc, der ist, egal was, wenn ihr Hunter x Hunter anfangt zu lesen, denkt ihr, oh ja, das ist ja alles ganz cool. Ihr seid emotional nicht darauf vorbereitet, was in dieser Geschichte passieren wird. Auch mit der Hauptfigur. Das ist, ich kann diese Gefühle noch channeln, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Das ist absolut, das ist Berserk Level of Despair. Da bist du nicht drauf vorbereitet. Nicht mit 30, nicht mit 18, nicht mit 16, da bist du nie drauf vorbereitet.
Kommen wir zu etwas seichterer Unterhaltung. Und zwar habe ich mir hier Saitama vs. den Sea King aufgeschrieben. Das ist kein großer Kampf, aber es passiert etwas. Das hat was mit mir gemacht. Das war quasi wie der geilste One-Liner, nur dass nichts gesagt wurde, sondern dass was passiert ist. Und zwar muss man wissen, bei One Punch Man gibt es den Saitama und der hat trainiert und seitdem ist er einfach der stärkste Mensch auf der Welt und mit einem Schlag besiegt er jedem. Das ist der Running Gag in der Story. Der wird immer so ein bisschen rausgenommen aus dem Geschehen und es dauert dann ewig, bis er endlich zum Zug kommt. Dann passiert der eine Schlag, auf den wartet man und dann ist der Gegner zerlegt. Und irgendwann kommt dann so ein Wesen aus dem Meer raus, der Sea King. Das ist so, der hat so Schwimmhäute, ist halt so ein Fischmonster auf zwei Beinen. Und der mischt die Stadt auf und dann kommen alle Helden der Stadt und keiner hat eine Chance gegen ihn, bis dann endlich der Saitama kommt. Und dann ist es auch noch so, dann regnet es plötzlich und der Regen macht diesen Sea King nur noch stärker. Und der Sea King baut sich vor ihm auf, macht eine Ansage und dann kommt der Saitama, gibt ihm diesen einen Punch und schon ist der Sea King besiegt. Und was ich aber so geil fand, da musst du zweimal hinschauen, weil er gibt ihm diesen Punch und mit quasi diesem Zerreißen des Gegners hört der Regen auf. Also mit diesem einen Punch hat er dafür gesorgt, dass plötzlich schlagartig gutes Wetter ist. Und das fand ich ein richtig nices Gimmick, dass man nicht nur zeigt, so schau mal, wie stark der ist, sondern schau mal, ne, was für eine Macht der Saitama ist, dass er nicht nur den Gegner besiegt, sondern ihm damit so noch eins reindrückt. So schau mal, nicht nur, dass du weg bist, sondern ich nehme dir auch das, was du brauchst, den Regen. Und das fand ich einfach ultra gut, diese Machtdarstellung.
Das kann ich verstehen. Also ein bisschen als Shanks und Whitebeard das erste Mal aufeinandertreffen und der Himmel sich teilt.
Ja, so ungefähr. Ja.
Bleiben wir noch kurz bei One Piece. Den Kampf, den ich mir aufgeschrieben habe, der geht tatsächlich in eine ähnliche Richtung wie Netero gegen Meruem. Und das ist Ruffy gegen Lysop in Water 7. Und zwar ist es so, dass die Mary, das Schiff der Strohhüte, irreparabel beschädigt ist. Und das ist da deswegen ein Problem, weil Lysop quasi, das ist Lysops größter Beitrag zur Strohhut-Piratenbande, weil seine reiche Freundin in seinem persönlichen Arc vorher hat denen quasi das Schiff gegeben und überlassen. Und das heißt, Lysop hängt sehr an diesem Schiff. Persönlich, weil es eben von seiner Freundin kommt und auch, weil er sich selbst nicht für den hält, der viel beitragen kann für diese Gruppe. Und das ist im Anime sehr cool gemacht. Da sitzen alle zusammen, bis auf Lysop, in so einem, ne, die Sonne ist so am Untergehen, du hast so rotes Licht und die Strohhüte sitzen da zusammen oder stehen zusammen und sprechen halt über die Mary. Und Ruffy fasst halt den Entschluss, wir brauchen ein neues Schiff und wir müssen die Mary halt hier lassen oder auswechseln oder wie auch immer, dass er das ausdrückt. Und das kommt dann irgendwann auch zu Lysop und Lysop macht dann ein Fass auf und sagt, ey, wenn du die Mary loswerden willst, dann willst du auch mich loswerden. Und dann kämpfen die das aus in so einem nächtlichen Duell. Und du weißt, dass Lysop im Grunde keine Chance gegen Ruffy hat. Auch Ruffy lässt sich in diesem Moment von Lysop schlagen und er will eigentlich gar nicht zurückkämpfen. Ich kann ja gar nicht sagen, wie es ausgeht, ob Ruffy Lysop dann wirklich geschlagen hat. Aber Ruffy gewinnt diesen Kampf und ist aber auch selbst, du siehst ihn dann so von der Seite den Strud ins Gesicht gezogen und er ist brutal am Heulen, weil er es eigentlich nicht will, weil sie ja Freunde sind. Aber das sind halt so Sachen, es ist eine Sache, die zwischen ihnen steht. Und da ist dann auch, Zorro hat so einen coolen Moment, ich weiß nicht, was er im Wortlaut genau sagt, aber dass Ruffy jetzt auf jeden Fall keinen Rückzug machen darf, weil er sonst einfach ein schwacher Captain wäre und sie nicht wüssten, wem sie dann folgen sollen. Und wir wissen alle, es geht gut aus, am Ende, aber das war ein Moment, da habe ich sehr schwer schlucken müssen, weil sich im Prinzip eigentlich zwei Freunde bekämpfen, weil der eine nicht so richtig einsehen will, dass das Schiff eben im Eimer ist und dass sie ein neues Schiff brauchen, weil er sehr da emotional dran hängt.
Drei Sachen da dazu. Erstens, ja, der Ruffy gibt ihm dann noch voll den Punch in den Magen.
Ja.
Und dann liegt der Lysop halt flach. Zweitens, ich meine, dass der Zorro sagt, zweifel nicht an dir, denn wenn du zweifelst, an wen sollen wir da noch glauben?
Ja, sowas genau.
Ich glaube, das sagt er. Und drittens, was die ganze Situation ja noch pikanter macht, ist, dass die Strohhutbande in diese Stadt, Water Seven, mit sehr viel Geld kommen. Und das Geld brauchen die eigentlich, um das Schiff zu reparieren. Und das wird dem Lysop aber abgenommen, weil er eben so schwach ist und das Geld nicht verteidigen kann. Und der glaubt auch, ich glaube, für einen kurzen Moment sagt er, dann liegt es daran, dass wir das jetzt machen müssen, weil ich das Geld verloren habe. Und sieht dann die Schuld bei sich. Also da kommt sehr vieles zusammen. Und ich weiß noch, dass ich damals, als ich diesen Arc gelesen habe, da war ich zum Beispiel noch zu jung für. Ich konnte das nicht verarbeiten. Ich dachte mir, was passiert da in der Geschichte? Warum ist das jetzt alles so düster? Und was passiert da mit meiner Strohhutbande? Und es hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Also ich fand das furchtbar tragisch. Das war, als würde sich so eine Familie in zwei reißen. Ich fand das alles grausam. Also es hat was mit einem gemacht. Das war jenseits von Gut und Böse. Da wird One Piece plötzlich so brutal ernst, damit rechnest du nicht. Ja.
Ja, und das sind die besten Momente.
Das sind echt die besten Momente. Einen habe ich noch, und zwar aus Naruto, der Rock Lee gegen Gaara. Kurz umrissen, bei Naruto geht es darum, Naruto möchte so ein großer Ninja werden. Der Hokage ist sozusagen bei denen im Bezirk der Oberninja. Und damit der Naruto das wird, ist er Ninja-Anwärter wie viele andere. Alle machen so eine Ninja-Ausbilder und Ninja nehmen irgendwann Aufträge entgegen. Da muss man so eine Prüfung bestehen. Und es gibt dann natürlich Mitschüler aus derselben Schule und anderen Schulen. Und der Rock Lee ist einer, der kann keine Genjutsus und keine Ninjutsus. Es gibt drei Jutsus, es gibt noch das Taijutsu. Die Genjutsus sind halt irgendwelche Kräfte, die Illusionen erzeugen. Oh Gott, was war Ninjutsus? Sowas wie Kamehameha wäre ein Ninjutsu, ne? Quasi irgendwas schießen. Irgendwas mit dem Verrücktes mit dem Körper machen. Und Taijutsu sind dann halt wirklich so körperbezogene, so ich kann meine Muskeln wachsen lassen, ich kann plötzlich schneller werden. Ich kann irgendeine coole Kampftechnik. Also sage ich mal das unspektakulärste. Und der Rock Lee ist der Einzige, der nur das kann. Der ist also ultra im Nachteil allen anderen gegenüber im Kampf. Aber deswegen spezialisiert er sich so auf seine Taijutsus. Und dann kommt dieser Gaara. Das ist einer, den siehst du, und du riechst Gefahr. Alle haben ultra Schiss vor dem, weil der auch als Schüler einfach schon für die ausgebildeten Ninjas eine Gefahr darstellt. Und das ist einer, der ist so ein bisschen edgy. Und der hat so eine große Flasche aus Sand auf dem Rücken. Und wenn man den angreift, dann schießt immer dieser Sand aus dieser Flasche hervor und lässt quasi nichts zu ihm durch. Und dann kämpft dieser absolute Underdog Rock Lee gegen den Gaara und der hängt sich da so ultra rein und hat im ersten Moment auch keine Chance. Da kommt immer dieser Sand und blockt ihn. Und dann ist es so ein bisschen Dragon Ball mäßig, dass er dann so schwere Gewichte ablegt und dann plötzlich immer schneller wird. Und dieser Gaara zeigt bis dahin keine Emotionen, aber dieser Rock Lee fängt so an abzugehen, dass er plötzlich, dass du die Panik in Gaaras Augen siehst. Du merkst, er kriegt Angst vor diesem Nobody. Ne, eigentlich ist es ein Nobody. Aber plötzlich wird es ein ernstzunehmender Gegner. Und das ist so, im Manga fand ich es gar nicht so geil, aber der Anime ist dafür, dass es schon so mittlerweile alt ist, richtig geil animiert. Das musst du dir mal reinziehen, wie der da umherspringt und versucht einfach diesen Gaara zu berühren. Und dann schafft das auch und dann passieren noch wildere Sachen. Dann gibt es solche Tore innerhalb vom Körper, die das Chakra fließen lassen und die öffnet der Rock Lee und es ist eigentlich verboten, diese Technik, aber er möchte halt unbedingt an diesen Gaara rankommen und dann trifft er ihn und es stellt sich raus, der hat sogar noch so um seinen Körper direkt eine Schutzschicht aus Sand. Das heißt, alle Bemühungen waren quasi vergebens und der Gaara lässt dann Sand um Arm und Bein fließen und drückt so quasi mit der Faust zu, um zu zeigen, also dieser Sand, der zerquetscht dann seine Körperteile.
Okay.
Arm und Bein, die sind dann nicht mehr nutzbar nach diesem Kampf. Das ist dann das trifft ihn ultra emotional, das geht dann richtig deep, weil der hat ja nicht mehr, der kann ja nicht anders kämpfen. Heißt, wir haben einen Rock Lee, der sich brutal reinhängt und dann trotzdem verliert und dann auch noch eins reingedrückt bekommt. Das war schon heftig. Du hast da alles. Du hast da richtig geile Emotionen und du hast wirklich ultra geile Action. Schaut euch diesen Kampf irgendwo an, auf YouTube oder auf Crunchyroll oder was weiß ich, wo Naruto läuft. Rock Lee gegen Gaara, das hat mich mitgenommen, weil das einfach so eine Dynamik hat. Das ist, da kommen keine cooleren Kämpfe. Da braucht ihr mich. Also Naruto gegen Sasuke ist auch richtig krass. Aber ich finde hier den trotzdem besser. Aus den eben genannten Gründen einfach, weil der. Du rechnest nicht mit dem, was da passiert. Bei Naruto gegen Sasuke, da rechnen alle mit, oh, die werden jetzt diesen und jenen Angriff gegeneinander auspacken. Aber da, und es passiert halt relativ bald am Anfang. Ich finde, das ist ein Highlight und das kommt relativ früh.
Das ist cool. Ja, das ist so ein bisschen das, was der Hugi vorhin noch angesprochen hat. Ne? Da, wenn sich Kämpfe, wenn Fähigkeiten sich auch entwickeln oder wenn Kämpfe unvorhergesehene Dinge haben, mit denen du nicht rechnest.
Stimmt, ja, das optimale Beispiel für das, was er sagt. Und du hast noch einen, den hätten wir am liebsten beide genannt.
Ja, ich habe vorhin schon gesagt, dass für mich in Ausführung Jojo die besten Kämpfe hat, weil sie immer ein Rätsel sind. Und es gibt einen Kampf von Jotaro gegen Darby, den Älteren. Das ist aus Part 3 Stardust Crusaders. Und Jojo hat unendlich viele geile Kämpfe. Also im Prinzip ist jeder Kampf irgendwie geil, weil er interessant ist. Und hier, um ein paar zu nennen, Joseph Joestar gegen Wamuu, den hast du auch noch gelesen in diesem Kolosseum. Du
erinnerst dich? Ja, wo sie sich alle eine Waffe aussuchen dürfen und dann nimmt der eine die Säule als Waffe.
Ja, genau. Es gibt noch Mister und Bucciarati gegen Prosciutto und Pesci, gegen Schinken und Fisch, die Nadel-Charaktere haben tolle Namen. Das ist auch ein richtig, richtig geiler Fight, der kommt später in Part 5, Martin, da kannst du dich drauf freuen, der ist auch sehr befriedigend. Und dann gibt es noch einen Kampf von Giorno gegen Chocolata. Und ich werde nicht verraten, was seine Fähigkeit ist oder wie das ausgeht. Aber ich garantiere dir jetzt, und das ist die zweite Wette, die erste war vor der Aufnahme, die habt ihr nicht gehört. Ich garantiere, dass du es feiern wirst und dafür würde ich sogar 100 Euro auf den Tisch legen. Dass das, was da passiert, dass du das feiern wirst, wenn du es liest.
Im fünften sagst du, ich bin jetzt beim
im fünften,
okay. Okay.
Also Part 5, nicht im fünften.
Ja.
Im fünften Band. Also das geht gut ab. Aber nichts bringt diese Quintessenz von Jojo-Fights in Anführungszeichen so gut rüber wie der Kampf Jotaro gegen Darby. Und zwar wird da kein einziger Punch gelandet, sondern es geht um Glücksspiele. Und der Bösewicht in diesem Fall klaut den Stardust Crusaders die Seelen, wenn sie in einem Glücksspiel gegen ihn verlieren. Und sie versuchen dann, er bescheißt auch natürlich und am Ende ist nur noch Jotaro übrig. Und Jotaro ist ein sehr stoischer Charakter, der ist sehr cool, aber ohne dass er selbst weiß, dass er cool ist, der ist halt einfach so. Der hat diese Coolness für sich gebucht, aber nicht mit Absicht. Und er ist auch bekannt für seine One-Liner und so basiert auf Clint Eastwood, also wirklich auf cool gemacht. Und du denkst dir so, okay, wie wollen die gegen den gewinnen? Das sind Glücksspiele und er bescheißt. Wie machen sie das? Und sie spielen dann Poker. Und Jotaro hat dann die Karten in der Hand und hat halt übelst das Pokerface, rührt sich halt einfach nicht. Und der Darby verzweifelt dann an seinem Pokerface, weil der Jotaro nicht offenbart, was er auf der Hand haben könnte. Und er bleibt halt einfach die ganze Zeit cool und der andere kriegt quasi ein Herzkasper, weil er es nicht packt, weil alles möglich sein könnte und verliert dann quasi, weil Jotaros Pokerface ihn gemeldet hat und ihn vernichtet hat. Und zum Schluss gibt Jotaro dann noch, sagt er dann noch, er hat keine Ahnung von Poker, er weiß nicht, wie die Regeln gehen und sein Blatt war auch total beschissen schlecht. Aber er hat halt einfach dadurch gewonnen, indem er den Gegner nicht umgehauen hat, sondern indem er den Gegner einfach mit seinem Pokerface besiegt hat. Und das sind diese Kämpfe. Das klingt jetzt, wenn man das so erzählt, klingt das so ein bisschen, ja, okay, der war halt cool. Der Punkt ist, dass du die Charaktere bis dahin schon gut genug kennst und ihre Eigenheiten kennst. Und dann, wenn du das siehst, ergibt es total Sinn. Vorher besiegt er Jotaro einen Gegner, der Menschen wieder zu Kindern machen kann, bis hin zum Fötus. Und dann macht er halt Jotaro zu einem Siebenjährigen und er verprügelt den bösen Erwachsenen halt trotzdem einfach, weil er so ein Badass ist. Und das sind so Momente, die verstehst du, die Überraschung ist da, wie der Kampf gewonnen wird, weil er in den Charakteren liegt und du die bis dahin schon einfach kennst. Und du denkst, ja, natürlich hat Jotaro ein absolut totes Pokerface und der Gegner verzweifelt daran, obwohl Jotaro überhaupt gar keine Ahnung hat.
Ich habe das geliebt, das zu lesen, weil der Darby, ich weiß nicht mehr genau, wie der das gemacht hat, auf jeden Fall konnte er bescheißen. Der konnte sehen, was für Karten da liegen. Er hat seine Karten hier gesehen und weil er beschissen hat, wusste er eigentlich immer, dass er das bessere Blatt hatte. Ja, und ja. Der Jotaro hat so gut geblufft, so richtig gut geblufft, dass der eigentlich sieht, was abgeht, nicht mal mehr sicher, also er konnte sich nicht sicher sein, obwohl er alle Mittel hatte, um sicher zu sein. Und es ist auch so geil gezeichnet im Gesicht, wie der dann auch das Schwitzen anfängt und so anfängt an sich zu zweifeln, weil es eigentlich absolut unmöglich sein kann, dass der Jotaro bessere Karten hat, aber einfach nur, weil er sich so cool gibt, fängt er an zu zweifeln. Das war köstlich, also das ist, ja, das war Kampf und Humor technisch auf einem richtig geilen Level.
Wenn jemand einfach so krass ist, dass du dir nicht mal sicher sein kannst bei etwas, das du selbst fingiert hast.
Ja, eben genau, die spielen ja quasi nach seinen Regeln und dann wird er unsicher. Ich finde es, ja, Hammer. Hammer, wie der, was für ein Pokerface da aufzieht und es dann auch noch so verkauft, obwohl alle Fakten sagen, du kannst nicht gewinnen und er spielt aber so, als hätte er die richtigen Karten. Hammer. Ja.
Und die Kämpfe in Jojo, natürlich sind es manchmal so Schlagabtäusche, die brauchst du halt auch einfach, aber manchmal sind das solche Kämpfe, in Anführungszeichen, die keine richtigen Kämpfe sind. Und das macht dann ultra Spaß, weil du merkst, wie dieser Mangaka selbst Spaß hat mit diesen Fähigkeiten von den Stands. Und da gibt's noch, ich hab's neulich schon gesagt, wart mal drauf in Part 4, den du jetzt gerade liest, wenn sie italienisch essen gehen. Du scheißt denen die Hose vor Lachen, weil es einfach so gut ist, vor allem, weil die Charaktere, du kennst diese Charaktere und dann hast du da einfach Spaß dran, als würdest du mit am Tisch sitzen.
Bin ich gespannt. Ich bin ein großer Jojo-Fan. Mich interessieren da weniger so, wie soll ich sagen, so wie dich, diese Rätsel, diese Kämpfe, sondern ich feiere da mehr so zwischen den Zeilen, dieses, wie sie sich geben und diese One-Liner oder halt so ein Kampf wie mit dem Glücksspiel, wo ich mir dachte, leck mich am Arsch, ey. Eigentlich gehört er dafür gefotzt, wie der da auf, wie er sich cool gibt. Aber ja, ich verstehe die Magie hinter Jojo. Aber viel wichtiger ist doch jetzt, dass die Leute die Magie hinter den Shonen verstanden haben. Ne?
Ja, das war's. Wir haben lange genug drüber gesprochen.
Das war unsere Folge. Ich hoffe, ein wenig Magie kam rüber. Ihr habt das Prinzip Shonen verstanden, dass geile Kämpfe ultra wichtig sind, aber auch natürlich viel mehr drinsteckt. Deswegen haut uns doch mal in die Kommentare, was sind eure Lieblingsshonen? Überall, wo wir eine Kommentarspalte haben. Ihr könnt uns auch direkt schreiben. Wer uns kennt, weiß, es gibt eine Antwort. Wir lieben das Gespräch. Ansonsten, Maxi, wann hören wir uns dann bei der nächsten Folge?
Die kommt am 14. August. Und was ich zu Shonen noch sagen will, lasst euch nicht davon abschrecken, dass es Manga ist. Oder denkt nicht, dass das Kinderkram ist. Ja, One Piece sieht sehr comichaft aus. Aber nichts könnte euch von diesem Gedanken mehr wegholen als One Piece, weil es wird ernster als das Leben selbst.
Das lasse ich so stehen.
Ja.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Max, ich habe neulich ein Reel gesehen und das hat mich zum Nachdenken gebracht, weil es hat mir, okay, es hat mir gefallen. Im ersten Moment dachte ich mir so, ja genau, gut verkauft und jetzt könnt ihr euch alle One Piece. Und dann hat es mich aber dann hat es mich ehrlich gesagt genervt, weil da hat einer auf lustige Weise halt, ne, wie so ein Reel ist, schnell erklärt, wann man wie One Piece gucken muss, ne? Dann hast du in so und so vielen Wochen aufgeholt.
Ja.
Und dann dachte ich mir so, ja stimmt, ne, haha, geht dir in Anführungsstrichen schnell. Andererseits denke ich mir, was ist denn das für eine Methode, sich seine nächste Serie auszusuchen? Das ist doch absoluter Quatsch, weil früher hat man auch nicht gewusst, ob eine Serie schon beendet ist oder nicht, sondern man ist in den Laden gegangen, hat sich informiert, gelesen, ah ja, geil, dann verfolge ich das jetzt, scheißegal, wie lang das war. Und zu sagen, nein, ich gucke etwas nicht, weil es so und so lang dauert, ist doch Mist, man kann doch die Qualität oder das Erlebnis nicht anhand der Zeit bemessen, sondern man muss doch die Geschichte für sich sprechen lassen. Und wenn es dir gefällt, ist doch wurscht, wie lange es dauert. Das ist ja kein Rennen. Ne? Es geht hier nicht darum.
Ja.
Ja, es geht hier nicht darum, die Liste gelesener Mangas oder Serien abzuhaken, sondern es geht doch ums Erleben. Und nur weil es etwas länger dauert, ist eine Serie, die lang läuft, abzulehnen. Worum geht es denn einem dann beim Konsum solcher Geschichten? Ich habe schon oft für mich festgestellt, dass irgendwie Serien gucken, das verwechseln viele Leute mittlerweile mit Persönlichkeit, dass wenn du mit denen sprichst, dann sagen sie, oh ja, ich habe das gesehen, und dann folgt eine Aufzählung an Serien, die sie gucken, aber es wird eigentlich über nichts gesprochen. Und die Leute sagen dann immer gern, sie schauen viel, und dann wird zum Beispiel eine gute Serie nicht geguckt, weil, oh, ne, dauert ja voll lange, und dann muss man den Leuten das quasi vorrechnen, damit man sie zu ihrem Glück zwingt. Aber du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ne? Ich finde, man sollte die nächste Serie oder das, was man gucken möchte, nicht danach bewerten an dem, was schon da ist, sondern an dem, was es mit einem macht. Und dann ist es doch ganz egal, wie lange es dauert. Im Optimalfall hört sie niemals auf.
Ja, du rennst bei mir da offene Türen an, weil ich da ganz genauso denke. Ich gebe zu sagen, hey, fang doch mal eine Serie an, die über 1000 Folgen hat. Das ist eine tall order, den Leuten zu sagen, es lohnt sich, diese 1000 Folgen zu gucken, ist wahnsinnig schwer zu verkaufen, weil ich meine, es ist ja im Prinzip unsere Freizeit, ne? Wir lesen gerne One Piece, wir lesen gerne Manga, wir gucken, wir erleben gerne Geschichten in jeglicher Art und Weise. Manche haben aber eine Familie und haben gar nicht so viel Zeit. Also ich kann deren Seite schon verstehen, wenn sie sagen, boah, puh, One Piece anfangen, 1000 Folgen, weiß nicht, Diggi. Ich kann das nachvollziehen, aber ich sag auch immer, willst du eine geile Serie, die 10 Folgen lang geil ist, oder willst du eine geile Serie, die 1000 Folgen lang geil ist, wenn es immer geil ist? Und klar kann ich nicht für jeden bestimmen, oder können wir nicht für jeden bestimmen, was er geil findet oder nicht. Vielleicht, es gibt ganz sicher Leute, die auch One Piece nicht mögen, und das ist vollkommen okay. Aber sich der Erfahrung zu entziehen, weil es eben so lang läuft, halte ich auch nicht für richtig. Es ist schwer anzufangen, aber wenn du mal drin bist, dann lässt sich das auch nicht mehr los. Und dann guckst du hin und sagst, oh, ich habe jetzt Folge 300 geguckt, wo andere Serien schon lang vorbei sind, und denkst dir, boah, ich habe jetzt noch mindestens 800 Folgen zu gucken. Ist das geil. Und das kann dir nur One Piece geben. Ich bin mittlerweile so weit, Martin. Ich habe jetzt Undead Unluck, befindet sich gerade angeblich im letzten Arc. Und ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Kapitel das sind, aber es wird wahrscheinlich am Ende auf so 25 Manga-Bände rauslaufen. Ich denke mir so, oh Mann, ich will, dass es länger läuft. Aber andererseits, 25 Manga-Bände sind nicht wenig. Das ist viel Holz im Prinzip. Aber One Piece hat mich dazu konditioniert, mehr von geilem Scheiß zu wollen.
Ja, und One Piece war bei mir quasi jetzt auch nur die Hook an den Appell des Genießens, egal wie lange das dauert, weil es gibt ja auch andere Serien, die lange dauern. Und ich finde, man soll halt nicht das eine ausschließen und sich halt einfach dem hingeben. Und dieses, ja, es dauert halt so lange, es geht nicht in meinem Kopf rein, so, ja, es dauert lange, deswegen setze ich mich damit nicht auseinander, obwohl es mir vielleicht gefallen würde, ne, dass die Motivation nicht sein soll, so schnell wie möglich viel reinzufressen und dann vieles aufzählen zu können, was man gesehen hat, sondern nehmt es so, wie es da ist, und schaut halt einfach, ob es euch gefällt.
Genau, konsumiert Geschichten nicht, um sie konsumiert zu haben, sondern um sie zu erleben.